Dieser Podcast wird präsentiert von Oxygen at Work, dem Zürcher Startup, das Ihnen die Vorteile der Natur ins Büro bringt.
NZZ Akzent.
And then I decided to leave because I can't imagine how to live in occupied territory with people who take everything what I had in my life, and unfortunately I was in such situation second time.
Diese Frau ist Ukrainerin und sie sagt hier, sie habe beschlossen zu gehen, weil sie sich nicht vorstellen kann, in russisch besetztem Gebiet zu leben. Und Damita, du hast sie getroffen.
Genau, das ist ein Interview, das ich mit ihr geführt habe. Diese Frau stammt aus einem Gebiet in der Ukraine im Osten, das Russland relativ früh im Krieg besetzt hat. Und ich habe mit ihr über die Situation vor Ort gesprochen, wie der Alltag dort ist. Man hört ja immer sehr viel über den Krieg, sprich über die Kampfhandlungen, also was gerade wo an der Front passiert. Aber man hört vergleichsweise recht wenig darüber, wie es den Menschen, die unter russischer Besatzung leben, geht. Und man kann sich das nicht vorstellen wie ein normaler Alltag. Man ist dort weder sicher, noch ist man irgendwie frei zu tun und lassen, was man möchte. Es ist im Grunde genommen wie ein großes Freiluftgefängnis, hat sie es beschrieben.
And you can't feel that you are free. It's like a prison, you know, but big prison.
Vor 2,5 Jahren hat Russland die Ukraine überfallen. Mittlerweile sind große Gebiete von Russland besetzt. Der Alltag für die Menschen dort hat sich komplett verändert und zu fliehen ist nicht einfach, sagt unsere Kollegin Damita Pressl. Ich bin Nadine Landert. Damita, du konntest mit mehreren Menschen sprechen, die es geschafft haben zu fliehen. Und eine Ukrainerin war eben sogar bereit, dass wir sie hier im Podcast hören dürfen.
Genau. Lass uns der Einfachheit halber sie Maria nennen.
Ja, gerne.
Maria ist so um die 30. Sie hat ungefähr ein Jahr, ein bisschen weniger, im Osten der Ukraine eben unter Besatzung gelebt und hat sich dann entschieden zu fliehen, weil sie das Leben dort nicht mehr ausgehalten hat. Ich habe auch mit anderen Personen gesprochen. Es war allen sehr wichtig, anonym zu bleiben. Also es war allen sehr, sehr wichtig, dass ihre Stimme verzerrt wird. Das deswegen, weil sie alle noch Familienangehörige haben, die im besetzten Gebiet leben, und weil sie einfach große Angst haben, dass denen was passieren könnte. Maria hat aber eben trotzdem mit mir gesprochen. Sie ist eine wahnsinnig mutige junge Frau, der es einfach auch wichtig war zu erzählen, damit wir im Westen und irgendwie auch so ein bisschen in unserer friedlichen Blase was mitbekommen davon, wie das vor Ort aussieht.
Was hat sie dir denn genau erzählt? Also wie müssen wir uns den Alltag in den ukrainischen Gebieten vorstellen, die jetzt von Russland besetzt sind?
Ja, also das ging in den Gebieten, über die wir sprechen, recht flott. Binnen mehrerer Tagen, maximal Wochen, waren plötzlich überall russische Flaggen. An den öffentlichen Gebäuden, an Schulen, russische Geschäfte haben geöffnet. Alles, was Denkmäler oder Statuen waren, die an die Ukraine erinnert hätten, die wurden nach und nach auch entfernt, abgerissen.
Das ist wirklich ein visuelles Überschreiben.
Ein visuelles Überschreiben. Auch die Straßennamen wurden geändert. Also die Straßennamen, die früher vielleicht die Namen ukrainischer Nationalhelden getragen haben, die tragen jetzt den Namen von historischen Figuren aus der Sowjetunion, aus dem russischen Bereich. Und wahrscheinlich eins der größten Änderungen ist einfach die Allgegenwärtigkeit von russischen Soldaten. Also plötzlich sind eben überall kleine grüne Männchen, hat eine Interviewpartnerin gesagt. Also einfach Männer in Uniform.
Das klingt so harmlos.
Es klingt so harmlos, aber in Wirklichkeit sind es Männer in Uniform, die mit Gewehr herumlaufen. Und von Marias Erzählungen hat es so geklungen, als würden die Soldaten einfach wirklich tun und lassen, was sie wollen.
The people with a weapon, they doing all what they want. They just can take somebody from street and they don't count us like people.
Sie würden nicht als Menschen gesehen, das ist eine krasse Aussage. Was machen die Soldaten denn? Also kontrollieren sie die Leute oder was erhoffen sie sich?
Genau, also diese Kontrollen sind recht willkürlich und zielen darauf ab, einfach zu sehen, ob irgendjemand, der noch in diesen Gebieten lebt, die Ukraine unterstützt. Und da wird dann eben wirklich alles, was man sich vorstellen kann, überprüft. Also man muss dann das Handy aushändigen zum Beispiel. Also ich meine, wenn jemand anklopfen kommt mit dem Maschinengewehr, dann sagst du ja auch nicht nein. Mhm. Da wird dann auch offenbar wirklich alles durchgesehen. Also die Facebook-Kontakte, ob man noch mit irgendjemandem verbunden ist, der in der ukrainischen Armee ist. Und ich meine, wir wissen das ja alle, wir haben auf Facebook, keine Ahnung, unsere Generation hat auf Facebook teilweise 1000, 2000 Kontakte, die wir halt irgendwann einmal.
Da wissen wir nicht, was der eine, den wir seit x Jahren nicht mehr gesehen haben, vielleicht einmal irgendwann gepostet hat, oder?
Genau, das heißt, wir haben ja selber nicht mehr den Überblick darüber, was mit wem wir alle verbunden sind. Aber eben, es wird jede Verbindung in den sozialen Netzwerken überprüft. Es wird geschaut, was hast du geliked, was hast du geteilt, was hast du wieder gelöscht. Hast du vielleicht ukrainische Nachrichten geschaut? Hast du ukrainische Videos geschaut? Wo informierst du dich?
Weiß man, was geschieht, wenn die Soldaten etwas finden, das jetzt ihnen nicht passt?
Das ist ganz unterschiedlich. Also eine Interviewpartnerin hat mir berichtet, dass sie eben etwas auf ihrem Handy gefunden haben, das nicht da hätte sein sollen. Es war aber relativ harmlos und sie haben dann gesagt, das verzeihen sie ihr noch. Das ist eine junge Frau.
Okay.
Da wird dann offenbar auch nochmal anders vorgegangen. Aber wenn es zum Beispiel ein Mann ist oder wenn wirklich jemand Positionen verschickt hat, dann gibt es Geschichten von Menschen, die einfach verschwinden, von denen man nie wieder hört.
Okay.
Oder sie verschwinden für ein paar Tage und kommen zurück und erzählen, dass sie eben im Gefangenenlager waren, gefoltert wurden etc. Also von den Geschichten, die mir erzählt wurden, habe ich das Gefühl bekommen, es hängt sehr von der Tagesverfassung des jeweiligen Soldaten ab. Da gibt es keine Regeln, da gibt es keinen Rechtsstaat, sondern es ist einfach, du bist komplett meiner Willkür unterworfen und ich kann dir verzeihen und ich kann dich aber auch erschießen. Und in jedem Fall habe ich völlige Narrenfreiheit.
Ja, es ist eine Macht, die Soldaten wahrscheinlich hier auch auszunutzen wissen.
Genau, also es hat mich ein bisschen an das erinnert, was man so im Geschichtsunterricht irgendwie über die DDR oder die Sowjetunion lernt. Es geht ja nicht nur um die Kontrollen, die faktisch stattfinden, sondern es geht ja auch um das Wissen, dass du jederzeit kontrolliert werden kannst.
Eine Angst, oder?
Genau, eine ständige Angst und dass du auch jederzeit verpfiffen werden kannst. Also wenn du dich mit deinem Nachbar zerstreitest. Also man kann auch niemandem mehr vertrauen, man kann den Nachbarn vielleicht nicht mehr vertrauen. Man lebt in einer ständigen Angst und Maria hat mir dann eben auch erzählt, wegen dieser ständigen Angst, wenn sie nicht unbedingt raus musste, ist sie dann einfach lieber zu Hause geblieben, weil sie sich da noch am sichersten gefühlt hat.
Of course, I try to not walk too much on the street because I think it's dangerous. I prefer to stay at home.
Das heißt, sie hat teils ja dann auch wahrscheinlich extrem zurückgezogen, alleine gelebt und das unter ständiger Angst. Also das sind ja wirklich schlimme Zustände. Kann man abschätzen, wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer im Moment so leben, eben in diesen besetzten Gebieten?
Also wie viele so sehr leiden, ist schwer zu sagen. Wir wissen, ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets ungefähr ist von Russland besetzt.
Ein Fünftel schon, ne?
Ein Fünftel, das ist gar nicht so wenig. Und wir wissen, dass da ungefähr 5 Millionen ukrainische Staatsbürger leben, laut Schätzungen mehrerer Quellen. Und von denen, die vor Ort sind, haben mir meine Interviewpartner gesagt, irgendwas zwischen 20% und 30% dieser Menschen unterstützen Russland tatsächlich oder versuchen sich zumindest abzufinden mit dieser neuen Realität.
Und da kann man sich dann eben fragen, sind das wirklich jeder Fünfte, der Russland tatsächlich unterstützt oder einfach sich mit dieser Situation abfindet und zwangsläufig Russland unterstützen muss?
Genau, und was mir meine Interviewpartner natürlich auch gesagt haben, ist, je mehr Zeit vergeht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann einfach innerlich aufgibst und einknickst und sagst, ich finde mich damit ab.
Wir sind gleich zurück.
Pflanzen für eine bessere Luftqualität. Oxygen at Work macht's möglich. Durch wissenschaftlich fundierten Einsatz von Pflanzen schaffen sie ein attraktiveres und gesünderes Arbeitsumfeld. Das Team mit Expertise aus Projekten bei ABB, Microsoft und Co. kümmert sich von Design bis Pflege um alles, was Pflanzen betrifft. Lassen Sie sich auf oxygenatwork.ch inspirieren und kostenlos ein maßgeschneidertes Pflanzenkonzept erstellen.
Damita, wir haben ja häufig in den Medien auch das Bild, wie an der Front gekämpft wird. Und jetzt schauen wir aber ins besetzte Gebiet, wo die Menschen bereits kämpfen mit einem komplett neuen Alltag. Von welchen Schwierigkeiten hat dir Maria jetzt noch erzählt?
Das eine ist, dass die Preise seit dem Krieg stark gestiegen sind. Die Preise im Osten der Ukraine sind offenbar jetzt 3-mal so hoch wie vor dem Krieg, hat man mir erzählt. In der Krim sehen wir das schon länger, weil dort der Krieg ja 2014 begonnen hat. da sind die Preise seit 2014 hoch. Also ich habe von einem Kontakt auf Telegram Fotos von vor Ort aus einem Supermarkt bekommen. Die Tomaten kosten dasselbe wie hier, ungefähr 2,50 pro Kilo. Aber der Lohn sind halt nur $600 im Monat. Also das sind die Verhältnisse. Meine Interviewpartner haben mir gesagt, sie haben den Anstieg gemerkt.
Als sie noch da waren.
Als sie noch vor Ort waren. Mhm. Wie sie jetzt zu diesem Zeitpunkt ist, kann ich nicht sagen.
Ja. Und du hast eben gesagt, du warst oder bist auch noch im Kontakt mit vielen Menschen, die noch vor Ort sind, jetzt über Telegram, die dir auch Informationen zuschicken können.
Genau. Also Telegram ist in dem Sprachraum eine sehr beliebte App und da gibt's eben sowohl pro-russische Kanäle, die natürlich die Informationen anders verpacken, aber über die man auch einen Einblick bekommt, wie die Dinge vor Ort sind, was dort läuft. Und andererseits organisiert sich die ukrainische Opposition und den Widerstand, sofern es ihn gibt, in diesen Gegenden auch über Telegram.
Und welches Bild hast du da gewonnen, um zu sehen, wie das eben läuft im besetzten Gebiet?
Also eben, es ist wieder diese Allgegenwärtigkeit von Russland. Nicht nur, dass überall Flaggen sind, es ist auch wirklich diese Staatspropaganda, die bis in die besetzten Gebiete hineinreicht. Es gibt Fotoausstellungen in Simferopol zum Beispiel, die zeigen...
Also auf der Krim.
Auf der Krim, genau, was Russland alles für die Krim getan hat. Dabei hat Russland die Krim zunächst mal völkerrechtswidrig besetzt.
Ja.
Ich habe auch zum Beispiel Fotos von Schulbüchern bekommen, die jetzt vor Ort verwendet werden. Also die wurden alle ersetzt durch russische. Und da wird eben von der Wiedervereinigung mit Russland gesprochen, von der Krim. Da wird davon gesprochen, warum Russland gezwungen war, eine militärische Spezialoperation zu beginnen. Also all diese typischen Narrative, wir wurden gezwungen, es ist kein Krieg, es ist eine Spezialoperation, die Krim ist russisch.
Die Ukraine wurde befreit sozusagen von Russland, also das Narrativ, das Putin offen seit dem Krieg 2022 pflegt.
Genau, also aus russischer Perspektive ist die Erzählung, das ist unser Land und das stimmt natürlich völkerrechtlich einfach nicht, das ist ukrainisches Territorium, aber auch das wird jetzt zumindest am Papier zwangsweise verändert. Es geht mit ukrainischem Pass vor Ort eigentlich gar nichts mehr. Also man ist gezwungen, wenn man dort leben möchte, sich einen russischen Pass zu holen, einfach weil ohne keinen Amtsgang möglich ist. Also wenn man ein Bankkonto eröffnen möchte, wenn man irgendwelche staatlichen Leistungen beziehen möchte, zum Beispiel Pensionen sich abholen will, wenn man Dokumente ändern oder umschreiben will, die zum Beispiel bescheinigen, dass man eine Wohnung oder ein Haus besitzt oder ein Geschäft öffnen möchte oder für seine Kinder erziehungsberechtigt bleiben möchte, für das alles braucht man einen russischen Pass.
To change documents, you need to have a Russian passport. I don't want to take a Russian passport because I'm not Russian, I'm Ukrainian. And if you don't do this, they will take all your property, unfortunately. Yes, that's why it's something like I feel like I had something in my life, but they take everything what I had.
Also Maria sagt da, wenn sie keinen russischen Pass hat, dann wird ihr alles genommen.
Naja, aus russischer Sicht hat man dann ja keine gültigen Dokumente vorzuweisen, die belegen, dass einem etwas gehört.
Ja.
Und insofern ist dann sämtliches Hab und Gut für die Enteignung frei. Das passiert manchmal auf Grundlage vom Pass, dürfte manchmal aber auch willkürlich passieren. Ich habe eben Erzählungen gehört, dass zum Beispiel auch einfach Büros beschlagnahmt werden oder Wohnungen beschlagnahmt werden, weil sie jemandem gefallen, weil russische Soldaten finden, dort würden sie gerne leben. Und dann ist das Eigentum genauso weg. Also das ist eben nur ein Beispiel. Das dürfte laufend passieren. Und das hat inzwischen auch eine Rechtsgrundlage. Also 2023 hat der russische Präsident Wladimir Putin eben ein Dekret erlassen. Und mit dem 31. Dezember diesen Jahres gilt jeder, der in den besetzten Gebieten keinen russischen Pass besitzt, als fremder Staatsbürger und verliert die Aufenthaltsberechtigung. Das heißt, es droht die Ausweisung, es droht aber auch die Festnahme und das betrifft eben alle Menschen, die den ukrainischen Pass nicht in einen russischen umwandeln lassen.
Also es hätte Maria betroffen, die eben vorhin gesagt hat, ich bin Ukrainerin, ich will keinen russischen Pass. Und damit sie das eben nicht erleben muss, ist sie geflüchtet. Wie ist es ihr gelungen, da rauszukommen?
Through Russia, then I come to Litva, Latvia, Poland. And then I go to Switzerland.
Maria ist über Russland geflohen. Sie ist nach Moskau gereist, hat vorgegeben, dass sie dort Verwandte besucht und ist dann über Lettland und über Polen in die Schweiz gekommen, gemeinsam mit ihrer Katze, die sie nicht allein lassen wollte.
I came here also with my cat. I can't leave him. He is pretty old. He is refugees me because he is 14 years old.
Das klingt aber doch machbar. Ich stelle mir das irgendwie aber nicht ganz so einfach vor.
Also man kann in zwei Richtungen fliehen. Man kann über Russland fliehen. Maria musste da zum Beispiel an der russischen Grenze stundenlang warten. Niemand hat ihr gesagt, was passiert, ob sie weiter darf. Sie glaubt, das war einfach ein Psychotrick, um sie zappeln zu lassen, um sie möglichst viel zu quälen. Ja. In die Richtung bist du also russischen Grenzbeamten ausgeliefert. In die andere Richtung, Richtung Ukraine, gerät man möglicherweise in Kampfhandlungen und gerät eben möglicherweise in die Willkür russischer Soldaten, über die wir heute schon ganz viel gesprochen haben. Mhm. Also manche dürften sie gehen lassen, mit Kindern dürfte es offenbar einfacher sein. Manche werden aber auch erschossen.
Okay.
Eine andere Interviewpartnerin hat mir erzählt, dass zum Beispiel Tattoos kontrolliert werden und eben auch da wieder das ganze Handy, die ganze Kommunikation etc. alles kontrolliert wird. Also auch hier ist es beinahe sicher, dass man eben in so eine Kontrolle gerät. Und auch hier ist es eine Situation, in der jemand völlig willkürlich über Leben und Tod entscheiden kann. Und in beiden Fällen ist es einfach auch Glück.
Da muss man sich eben schon zweimal überlegen, oder ob man wirklich flüchten möchte. Marias Familie lebt noch dort, hat sie dir erzählt. Weiß sie, wie es ihnen geht?
Nicht wirklich. Also sie telefoniert zwar mit ihnen, aber das Telefon bzw. die Telefone werden vermutlich abgehört. Hm. Die Familie sagt immer, es ist alles gut, es geht uns gut. Maria hat versucht, sie um mehr Informationen zu bitten, aber sie wollen nichts erzählen. Und Maria sagt aber, dass sie relativ sicher weiß, dass es gelogen ist oder zumindest vorgetäuscht ist, dass alles so gut sei.
We don't speak about this situation in general. I try to speak, but and I understand they say, oh, everything is good. I try to ask, tell me the truth, please, but they just afraid of to talk.
Hm. Was geschieht jetzt mit Maria? Wie sieht sie selbst ihre Zukunft?
Sie hat mir gesagt, dass sie sehr dankbar ist, dass sie in der Schweiz leben darf und für all die Hilfe, die sie erhalten hat. Sie hat geklungen, als würde sie in der Schweiz bleiben wollen. Sie möchte auf keinen Fall auf russischem Territorium oder auf russisch besetztem Territorium leben. Sie ist Ukrainerin und will auch nicht Russin sein. Und ich glaube, solange die Situation vor Ort so ist, ist für sie die Rückkehr wahrscheinlich keine Option.
We have our culture, we have our country, and we have our language. We are not Russian people. We are absolutely another people, absolutely.
Damita, vielen Dank für deine Recherche und dass du uns Marias Geschichte erzählt hast.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Grosjean. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.